Predigtext stammt aus dem Hebräerbrief. Hebräer 4, 9 bis 13, wer eine Bibel da hat, gerne selber mitlesen. Hebräer 4, 9 bis 13. Die Auswahl des Textes ist letzten Sonntag erfolgt. Bernd Proschek hat hier gepredigt bei uns. Und einer seiner Parallelstellen, die er zu seinem Text hatte, bezog sich auf Hebräer 3 und auf Psalm 95. Ich erkläre es euch noch. Lesen wir mal zuerst gemeinsam den Schrifttext. Hebräer 4, 9 bis 13. Wer selber hat, bitte selber mitlesen, sonst habe ich es euch da mitgebracht. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das ist der Schrifttext für heute. Der erste Gedanke, ich habe es eigentlich blau eingefärbt, es ist Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Warum schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, dass es Ruhe gibt? Wenn ihr den Daumen drin lasst, wo ihr gerade seid, und eine Seite vorplattelt, dann seht ihr es, warum er es ihnen schreiben muss. Im vorigen Kapitel, im dritten, hat er nämlich geschrieben, dass man diese Gottesruhe auch verlieren kann. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt an Hebräerchristen, an Juden, die Jesus Christus als ihren Erlöser kennengelernt haben. Und die aber in Gefahr sind, zurückzuschauen. Zurückzuschauen auf das jüdische Gesetz. Zurückzuschauen darauf, dieses Gesetz nach Strich und Faden einzuhalten, Punkt und Komma. Zurückzuschauen auf die Sicherheit, die sie hatten am Gesetz. Und jetzt vielleicht, wir lesen es nicht im Text, aber wir können es vielleicht erahnen, unsicher sind mit dem, dass es jetzt heißt, ja, nur Christus allein ist genug. Wir sind keine Juden, wir sind keine Hebräer, wir kennen diese Situation nicht, in die der Brief hineingeschrieben ist, aber wir kennen vielleicht dieses Gefühl des gerne zurückschauen Wollens. Dieses Gefühl, früher, da war ich mir sicher. Und jetzt höre ich, Christus allein ist genug und das tut mir gut. Aber dann kommen die bangen Momente. Dann werde ich unsicher, stimmt es wirklich? Und dann geht mir diese Ruhe in Gott verloren. Luther hat hier, und ich habe die Luther-Übersetzung zum Predigen verwendet, Luther hat hier Ruhe geschrieben. Es ist nicht ganz 100% richtig. Im Grundtext steht eigentlich Sabbatismus, also der Sabbat. Er schreibt, in Gott ist noch Sabbat, und das war für die Juden weitaus mehr als nur nichts tun. Sabbat war Anbetung. Sabbat war Gottesdienst im besten Sinn des Wortes, war Lobpreis, war Verherrlichung. Und der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt hier, es gibt eine Zeit und die zukünftige Welt wird ganz Sabbat, wird ganz Fest sein. Die neue Welt Gottes wird eine Welt der Ruhe und der Sabbatfeier sein. Was das Volk Gottes vom Eingehen zur Ruhe Gottes erwarten darf, das ist also alles andere als nichts tun. Es ist ein Sabbatfest. Anbetung und Lobpreis Gottes sind grundlegende Elemente der ewigen Sabbatruhe des Gottesvolkes. In der Offenbarung des Johannes lesen wir im 7. Kapitel, wie es dann sein wird. Offenbarung 7, Abvers 15. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Eigentlich ist das, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier mit Ruhe meint. Ruhe vor Gott. Ruhe, die ich in Jesus Christus finden kann. Und Ruhe, wo ich auch in Gefahr stehe, sie wieder zu verlieren, wenn ich nicht als Suchender dranbleibe. Ich habe euch erzählt, dass die Stelle eigentlich aufs vorige Kapitel Bezug nimmt. Ich schaue gar mal ein bisschen zurück. Und da lese ich im 3. Kapitel des Hebräerbriefs, wird der Psalm 95 zitiert. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste. Genau das war auch die Stelle, die der Bernd letzte Woche als Parallelstelle hatte, wegen der ich auf diese Stelle gekommen bin. Dieses heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, glaube ich, das wichtigste Wort im Christenleben. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, macht euer Herz nicht hart. Man muss aufpassen, dass man den Zeitpunkt nützt und sich ermahnen lässt, solange es noch heute ist. Denn heute heißt es nur bis zur Wiederkunft Christi. Es wird ein zu spät geben, wo ich Gottes Wort nicht mehr annehmen kann. Die Ermahnung untereinander und in der Gemeinde ist zeitlich begrenzt und vom jüngsten Tag her bestimmt. Ich schaue zurück zu unserem Text. Der 10. Vers. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Wie schwer fällt uns das manchmal, von den Werken zu ruhen? Wie schwer fällt es uns, die Werke zu vergessen? Was sind denn meine Werke? Ist es die Frömmigkeit, die mir viel besser vorkommt als die meines Bruders, meiner Schwester? Ist es meine Gastfreundschaft, die mir viel besser erscheint als die der anderen? Ist es meine Freundlichkeit, die um so viel größer ist als die Freundlichkeit meiner Geschwister in der Gemeinde? Und da kann man jetzt noch viel einsetzen. Ruhen von den Werken. Wir stehen immer in der Gefahr, auch wenn wir es anders sagen, auch wenn wir es anders lesen und anders erzählen, uns auf Werke zu verlassen. Ich habe in den Weihnachtsferien ein Buch aus Norwegen gelesen, ganz ein altes, schwarzes, hast du dann gedacht, ja, das ist so ein frommes, altes Buch halt. Und dann war ich sehr beeindruckt. Unter anderem ging es in dem Buch um einen Erweckungsprediger, der einen Zusammenbruch erlebt, der merkt, dass seine bisherige Predigt, wie er Erweckung gepredigt hat, komplett an Gottes Wort vorbeigegangen ist. Er hat es dann selber so beschrieben, er hat gesagt, meine bisherige Predigt, meine bisherige Erweckung oder Erweckungspredigt war für den alten Menschen. Ich habe gepredigt für Moral, ich habe gepredigt für den Charakter, ich habe versucht, den Willen des Menschen, die Sünde eben nicht zu tun, zu stärken. Und so gesagt, und da bin ich genau am Ziel vorbeigegangen. Dieser Prediger zerbricht und wird dann im Jahr drauf in diesem Buch, also fiktive Handlung, wird dann im Jahr drauf nochmals zur Erweckung eingeladen. Und dann hat er gesagt, dort hat er dann für den neuen Menschen gepredigt, für den Menschen, der eben zerbrochen ist, der erkannt hat, es ist nicht meine Kraft, es ist nicht mein Charakter, es ist nicht mein Wille, der mich zu einem besseren Menschen macht. Es ist Gottes erlösende Heilung in Jesus Christus. Und ganz oft und fast immer geht das nur über Zerbruch, geht das nur über ganz nach unten kommen, um dann zu erkennen, ich bin's nicht. Also wir schaffen das, gilt nicht in der Gemeinde. Er schafft es mit seiner Kraft in mir. Und ich weiß nicht, wer von euch diese Erfahrung kennt. Sünde, die uns selber stört im eigenen Leben, Sünde, wird nicht vom alten Menschen überwunden, vom starken Menschen, von dem mit dem guten Charakter, von dem mit dem starken Willen, von dem, der sagt, ich werde das nicht mehr tun. Sünde wird in seiner Kraft vom neuen, vom schwachen Menschen überwunden, der zerbrochen ist. Vers 11. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Hebräer bezieht sich auf Psalm 95 und Psalm 95 bezieht sich auf den Ungehorsam des jüdischen Volkes in der Wüste. Sie sind Gott ungehorsam gewesen, sie wollten nicht auf ihn hören und konnten deshalb nicht seine Ruhe gewinnen. Noch einmal ist das Schicksal der Wüstengeneration eine Warnung für die Hörer. Weil der Eingang in die Ruhe Gottes noch bevorsteht, lasst uns bemüht sein, nicht derselben Gefahr zu unterliegen wie die Generation unserer Väter. Wer Jesus noch nicht kennt, hat wirklich heute, und ich nehme jetzt wieder das Wort heute auf diesem Psalmbezug, heute Gelegenheit, Jesus zu suchen. Wenn ihr Jesus als euren Erlöser in euer Herz aufnehmen wollt, redet nach dem Gottesdienst mit dem Walter, mit dem Urs, mit dem Willi, mit mir oder mit einem anderen Bruder oder Schwester, wo ihr wisst, die sind Christen. Lasst es euch erzählen, wie man Jesus heute ins Herz aufnehmen kann. Es könnte morgen zu spät sein. Wer Jesus nicht kennt, macht es heute. Und wer Jesus schon kennt, wer schon Kind Gottes ist, wer das schon lang hinter sich hat, auch für den gibt es ein ganz wichtiges Heute. Heute ist der Tag, wo ich mich wieder neu entscheiden kann, nach dieser Gottesruhe zu suchen in Jesus Christus. Abzulegen, was ich selber schaffen kann oder glaube selber schaffen zu können, ihm hinzulegen und sagen, Herr, als zerbrochener Mensch, als schwacher Mensch, stehe ich vor dir und ich will leben in deiner Kraft, nicht in meiner Kraft. Und diese Gottesruhe suchen, das lohnt sich. Wir haben diese Woche Donnerstag in der Gemeinde begonnen, mit Lobpreiszeiten in der Gemeinde auch, wo gesungen, gespielt, Gott gelobt wird, auch hier bei uns in der Gemeinde. Wir haben am Wochenende 40 Stunden Gebet in Hochimst gehabt. Einige von uns waren dort. Gott will sich suchen lassen. Im Lobpreis, im Gebet und in seinem Wort. Nehmt es reichlich her, schaut es ein, lest es an. Die Sachen, wo wir vielleicht nur auszugsweise darüber predigen können, weil wir kleine Stücke nehmen, lest es im Zusammenhang. Gerade dieser Hebräerbrief, das baut aufeinander auf, nimmt aufeinander Bezug, nehmt es her und lest es mehr, als wir hier überhaupt behandeln können. Es lohnt sich. Damit nicht jemand zu Fall kommt, jetzt sind wir da im Vers 11, wie im Beispiel des Ungehorsams, also wie gesagt, da meint er die Wüstengeneration, die diese Ruhe in Gott verloren haben. Im Herz des Menschen beginnt der Abfall von Gott. Im vorigen Kapitel Hebräer 3, 12 und 13, ich lese es euch vor. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Der Hebräerbriefschreiber fordert seine Hörer und auch uns auf, auch in der Gemeinde aufeinander zu schauen. Schaut aufeinander, dass nicht jemand ein böses, ein verstocktes, ein verletztes Herz habe. Verletzt haben wir es oft. Aber aus Verletztheit, aus Verbitterung, kann Sünde entstehen, wenn ich die Sachen aus dem Ruder laufen lasse. Achtet darauf, dass nicht jemand ein böses Herz hat. Schaut aufeinander. Jetzt die Frage, damit nicht jemand abfalle vom lebendigen Gott. Wir haben immer gelernt, und das steht da im Römerbrief im 8. Kapitel, ich kann es nicht vorlesen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Römer 8, 1. Vers. Und dann schreibt er jetzt aber da, achtet darauf, vorigen Kapitel, dass nicht jemand abfalle vom lebendigen Gott. Wie passt das zusammen? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Kann ich dann doch abfallen? In Matthäus lesen wir, der einzige Weg überhaupt, aus Gottes Gnade herauszufallen, ist nur, wenn ich es selber ganz, ganz freiwillig mache. In der Schrift wird es die Sünde gegen den Heiligen Geist genannt. Zu wissen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt und lebt und trotzdem zu sagen, aber ich will mit dir nichts zu tun haben. Das ist der einzige Weg, aus der Gnade zu fallen. Und ich muss sagen, ich habe das noch nie erleben können bei Epom. Wir dürfen uns auf Römer 8 verlassen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, die Jesus Christus als ihren Herrn aufnehmen und täglich neu nach ihm suchen, nach dieser Ruhe in ihm. An dieser Stelle in Römer dürfen wir uns festhalten. Wenn Zweifel, wenn Unsicherheiten da sein, dürfen wir uns festhalten. In Hebräer 3,14, ein Kapitel weiter vorne, steht, wir haben Anteil an Christus, weil wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Einmal sich für Christus entscheiden, rettet deine Seele. Du bist gerettet, wenn du dich einmal für Jesus Christus entschieden hast. Und doch musst du täglich neu versuchen, diese Ruhe für dich auch Wirklichkeit werden zu lassen, an ihm zu bleiben. Und das willst du dann. Chambers schreibt, Glaube muss auf die Probe gestellt werden, denn nur wenn man darum kämpft, wird er einem zum persönlichen Besitz. Was fordert deinen Glauben im Augenblick heraus? Diese Konfrontation wird deinen Glauben entweder bestätigen oder zerstören. Jesus sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das Wichtigste ist das Vertrauen zu Jesus. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Glaube stetig an ihn, dann werden alle Widerstände deinen Glauben stärker machen. Unser Glaube wird immer wieder angegriffen bis zu unserem physischen Tod, der letzte schwere Angriff ist. Glaube ist vollkommenes Vertrauen zu Gott. Da ist kein Platz für den Gedanken, dass Gott uns jemals im Stich lassen könnte. Ich gehe einen Vers weiter. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gottes Wort ist lebendig, macht lebendig, weil es vom lebendigen Gott kommt. Lasst euch nicht vom Lesen in Gottes Wort abhalten. Auch nicht von frommer Literatur, auch nicht von Gemeindetätigkeit, auch nicht von karitativer Tätigkeit. Nehmt das Lesen in Gottes Wort als die Grundnahrung eures Glaubens hin und lasst euch von Gott in seinem Wort etwas sagen. Die bleibende Ermahnung ist eigentlich nur diese eine. Mensch, lass dir von Gottes Wort etwas sagen. Es gibt im Leben nur zwei Möglichkeiten. Entweder mit Gott in seine Ruhe zu kommen oder unterzugehen. Letzter Gedanke. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Unbequemer Gedanke. Wir müssen Gott Rechenschaft für unser Leben geben, wenn wir dann am Ende unseres Lebens vor ihm stehen. Als Schöpfer kennt Gott seine Geschöpfe, er kennt alles, was er geschaffen hat, alles ist bloß und aufgedeckt vor ihm. Wir müssen Rechenschaft geben über alle Gedanken, über alle Worte, über alle Werke. Unbequemer Gedanke. Über Jahrhunderte haben Menschen diese Wahrheit aus Gottes Wort missbraucht, um andere Menschen damit unter Druck zu setzen. Über Jahrhunderte ist Schindluder mit diesem Wort getrieben worden. Das ändert aber nichts daran, dass es wahr ist, weil es in Gottes Wort drinsteht. Und die heutige Zeit wiederum, anders als früher, nimmt es mitunter gar zu leicht. Am Ende unseres Lebens müssen wir Gott Rechenschaft ablegen. Und da war es einmal so, da haben die Jünger, da ist es um den reichen Jüngling gegangen, also nicht gerade dasselbe Thema, aber trotzdem haben die Jünger zu Jesus gesagt, ja, wer kann dann überhaupt noch bestehen, wenn das so ist? Und angesichts dessen können wir uns natürlich das Gleiche fragen, oder? Wer kann dann überhaupt noch hintreten vor Gott? Und da gibt es nur die eine Antwort. Kein alter Mensch im Sinne dessen, der sich auf seine eigene Frömmigkeit, auf seinen Glauben, auf seinen Charakter verlässt. Aber jeder neue Mensch, der Jesus als seinen Erlöser erkannt hat, angenommen hat, der zerbrochen ist unter Umständen und der seine Kraft in seiner eigenen Schwäche merkt und erlebt. Und wenn es uns jetzt so geht wie den Jüngern, wenn sie fragen, ja, wer kann dann überhaupt noch, dann ist eben die Antwort nur Jesus allein. Und ich lese Ihnen jetzt das, was im Hebräerbrief dann ab Vers 14 auf unseren heutigen Text folgt. Christus ist der wahre Hohenpriester. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mit uns leiden in unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Und nochmals, wenn du Jesus nicht kennst und ihn bitten willst, in dein Leben zu kommen, tu es heute und nicht morgen. Amen.